Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Familien- und Kindergottesdienst. Ich möchte starten mit zwei Ankündigungen. Die erste, die betrifft eure Teilnahme, denn für die heutige Predigt benötigt jeder Zuschauer ein leeres DIN A4 Blatt Papier und eine Schere. Ihr könnt das Video jetzt pausieren, die Sachen holen und wenn ihr wiederkommt, das Video einfach weiterlaufen lassen. Cool, ihr seid wieder da, dann geht's weiter. Ich möchte zu Beginn noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir jetzt wieder Sonntag haben, dass wir einfach auch diese Möglichkeit haben, durch die Technik dein Wort weiterzugeben. Ich möchte dich bitten, dass du die nächsten Minuten segnest, dass du durch mich sprichst und aufmerksame Herzen schenkst. Amen. Alles klar. Die zweite Ankündigung ist die, dass ich euch eine Geschichte mitgebracht habe. Die Geschichte, die wird so ein bisschen in das Thema reinführen und ihr könnt euch jetzt entspannt zurücksetzen, genießen die Geschichte, viel Spaß dabei.
In einem fernen Land, lange vor unserer Zeit, lebte eine kleine Katze. Sie gehörte einem stattlichen Prinzen. Jeden Tag führte der Prinz die Katze an einer goldenen Leine spazieren. Auch der Käfig, in dem sie lebte, war vergoldet. Wenn die beiden Freunde nach ihrem Spaziergang noch ein wenig gespielt und so manche Minute mit Streicheleien verbracht hatten, sperrte der Prinz die kleine Katze in ihre güldene Behausung. Nun begab es sich eines Tages, dass beim Prinzen keine rechte Freude aufkommen wollte, während er mit seinem Liebsten aller Haustiere spielte. Der eilig bestellte königliche Berater wusste ein eindeutiges Wort zu sagen. »Liebe kann nicht in Gefangenschaft erblühen. Niemals!« Der Prinz verstand nicht so recht, und doch setzte er den Rat um und ließ an jenem Abend den goldenen Käfig unverschlossen. Am nächsten Morgen folgte sogleich die große Enttäuschung. Seine kleine Katze war verschwunden. Es folgten viele düstere Tage der Trauer für den Prinzen. Nichts und niemand konnte ihm auch nur das kleinste Lächeln entlocken. Der gesamte Hofstaat sorgte sich schon um das Wohlergehen des einzigen Thronfolgers. Hoffnungslosigkeit machte sich breit. Aber dann, eines Tages, als der Prinz nach stundenlangem Hinausblicken in die Ferne müde in sein Bett gesunken war, klopfte es an seinem Fenster. Wütend über diese Ruhestörung vergrub er seinen Kopf unter der Bettdecke, weil er dachte, es sei der Wind, der fortwährend einen Ast ans Fenster trieb. Als sei dies nicht genug, begann der Wind auch noch zu heulen, als gäbe es kein Morgen. Trotz dieses unerbetenen Nachtkonzertes fielen dem Prinzen langsam die müden Augen zu. Doch dann schrak er hoch. Was war das? Hörte er im Heulen des Windes nicht auch? Hoffnung machte sich in ihm breit, wie Licht, das aufflammt, wenn man im Dunkeln ein Streichholz entzündet. Erst traute er sich nicht nachzusehen, doch dann fasste er sich ein Herz, schritt zum Fenster und öffnete es mit einem beherzten Ruck. Er erschrak. Er konnte nicht glauben, was er sah. All die Stunden, in denen er in bittersüßer Erinnerung an sein geliebtes Kätzchen zurückdachte, sollten sie nun wirklich vorüber sein? Fassungslos stand er da. Vor ihm auf dem Fensterbrett saß seine kleine Katze. Unschuldig wie immer legte sie den Kopf zur Seite und schaute ihn aus ihren großen, zuckersüßen Augen an. Als nach einer Weile noch immer nichts geschah, verlor sie wohl die Geduld, sang ihr herzerweichendes Miau und sprang dem erstarrten Prinzen mit einem lautlosen Hüpfer in die Arme. Nun kam dieser endlich wieder zur Besinnung, sprang vor Freude in die Luft, drückte sein Kätzchen ganz fest an sich und drehte sich dabei im Kreis. Weil man sein Jubeln und Jauchzen im ganzen Palast hören konnte, stürzten auch schon die ersten Bediensteten durch die Tür des Gemachs und stimmten, nachdem sie der Situation gewahr wurden, in diesen spontanen Freudenausbruch mit ein. Die ganze Nacht feierten sie, und schon am nächsten Tag hielt man ein rauschendes Fest zu Ehren des Prinzen und seiner kleinen Katze. Von dem Tage an wich die Katze kein einziges Mal mehr von der Seite des Prinzen. obwohl ihre Käfigtür stets geöffnet blieb. Umso mehr wusste sich der Prinz nun von ihr geliebt. Und endlich verstand er, was sein Berater damals gemeint haben musste.
Habt ihr euch schon mal gefragt, warum es so viele Menschen gibt, die nicht an Gott glauben? Wenn ihr mal an eure Kindergartengruppe denkt, an eure Schulklasse oder an eure Arbeitskollegen, wie viele von den Menschen, die dort sind, glauben nicht an Gott? Ich glaube, in den meisten Fällen sind es die meisten dieser Leute, die dort sind, die nicht an Gott glauben. Da stellt sich ja irgendwie auch die Frage nach dem Warum. Warum glauben Menschen nicht an Gott? Oder warum zweifeln so viele Menschen an Gott? Der Frage möchte ich heute mit euch nachgehen und einmal versuchen, ob wir vielleicht einige Antworten darauf finden. Und für den Anfang gehen wir auch zum Anfang, nämlich zum Anfang der Bibel, ins erste Buch Mose. Denn im ersten Buch Mose im Schöpfungsbericht finden wir den ersten Grund, warum Menschen überhaupt gar nicht erst an Gott glauben. Und der Grund, der könnte uns vielleicht ein bisschen verwundern. Es ist nämlich so, dass Gott es zulässt, ganz aktiv zulässt, dass Menschen nicht an ihn glauben. Wenn du jetzt ein bisschen verwirrt bist, das ist kein Grund zur Sorge, ich versuche das zu erklären. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, lesen wir den Schöpfungsbericht. Wie Gott alles auf dieser Welt schafft. Wie er Wasser und Land trennt. Wie er Berge und Täler schafft. Die Tiere des Meeres und die Tiere des Landes. Im zweiten Kapitel von 1. Buch Mose lesen wir dann, wie Gott den Menschen und das Paradies schafft. Und wie er das Paradies gestaltet. Und genau dort möchten wir jetzt lesen. Wir lesen zusammen den Text aus 1. Mose 2, den Vers 9. Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in den Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wir lesen die Verse 16 und 17 auch noch. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Mir kam das Ganze lange überhaupt nicht merkwürdig vor, aber irgendwann ist mir eine Sache aufgefallen. Warum pflanzt Gott im Paradies einen Baum mit Früchten, von denen Adam und Eva gar nicht essen dürfen? Wäre es nicht viel einfacher gewesen, wenn Gott diesen Baum überhaupt gar nicht erst gepflanzt hätte? Ich meine, wenn Gott diesen Baum nicht pflanzt, dann können Adam und Eva auch nie von diesem Baum essen. Das wäre doch wesentlich einfacher, oder? Aber leider ist das Ganze nicht so einfach. Denn um Gutes zu tun, muss man auch erst die Möglichkeit haben, Schlechtes zu tun. Erst wenn ich die Wahl zwischen Gut und Böse habe, kann ich mich natürlich und freiwillig auch für das Gute entscheiden. Erst wenn ich mich für etwas entscheiden kann, erst wenn ich eine Wahl habe, hat meine Entscheidung auch eine Auswirkung. Und ich versuche euch das in einem Beispiel zu erklären. Stellt euch vor, ihr geht in die Küche, um etwas zu trinken. Und eure Eltern stellen euch einen Krug mit Wasser dahin. Nun, ihr habt richtig Durst und ihr wisst, Wasser ist ziemlich gesund, stillt auch den Durst, aber schmeckt irgendwie nach nichts, ist nichts Besonderes. Ja, ihr habt gerade eigentlich viel mehr Lust auf Apfelschorle. Aber da ist nur Wasser. Also was macht ihr? Ihr trinkt Wasser. Jetzt meine Frage. Habt ihr euch jetzt in diesem Beispiel freiwillig dafür entschieden, das Wasser zu trinken? Nein, denn es gibt ja nur eine Sache, die man sich aussuchen kann. Also habt ihr euch auch nur für diese eine Sache entschieden. Jetzt stellen wir uns mal vor, eure Eltern stellen euch gleichzeitig noch einen Krug mit Apfelschorle dahin. Jetzt könnt ihr euch entscheiden. Ihr wisst, dass Wasser gesünder ist. Ihr wisst, dass in Apfelschorle fast so viel Zucker drin ist wie in Cola und ihr wisst, dass Wasser viel besser ist, um den Durst zu stillen, als Apfelschorle. Und jetzt habt ihr die Wahl. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, was ihr trinken wollt. Trinkt ihr die Apfelschorle oder trinkt ihr das Wasser? Wenn ihr euch jetzt für das Wasser entscheidet, dann wissen eure Eltern, dass ihr diese Entscheidung freiwillig getroffen habt. Ihr habt euch für die richtige Sache entschieden, die Sache, die euch gerade weiterhilft. Und das macht diese Entscheidung auch so besonders. Wenn ihr keine Wahl hättet, was ihr trinken könnt, dann würdet ihr euch automatisch für das Richtige entscheiden, aber eigentlich habt ihr ja gar keine richtige Wahl. Und genau so war es im Paradies auch. Gott hat den Baum ins Paradies gestellt, um zu sehen, ob die Menschen, also Adam und Eva, sich freiwillig für das Gute oder für das Schlechte entscheiden. Adam und Eva hatten die freie Wahl. Sie mussten nicht von diesem Baum essen. Sie hatten eine Wahl und sie haben eine Wahl getroffen. Wie es der Berater des Prinzen in der Geschichte schon gesagt hat, Liebe kann nicht in Gefangenschaft erblühen. Das können wir auch noch in vielen weiteren Beispielen sehen, die Gott gegeben hat. Wenn es keine Nacht gäbe, wüssten wir nicht, was der Tag ist. Wir könnten den Tag nicht wertschätzen. Wenn es keinen Hass gäbe, dann wüssten wir auch nicht, was Liebe ist. Gäbe es keine Lüge, wüssten wir die Wahrheit nicht zu schätzen. In der Geschichte vom Prinzen und der Katze musste erst der Käfig die ganze Zeit offen stehen, damit die Katze sich freiwillig dafür entscheiden konnte, zum Prinzen wieder zurückzukommen. Und so ist es in allem. Unsere Welt braucht Gegensätze. Und diese Gegensätze sind notwendig, um anderes zu verstehen und das andere wertzuschätzen. Und diese Gegensätze zeigen, dass jeder Mensch ein Individuum ist und auswählen kann. Er ist in der Lage zu entscheiden, ob er das Gute oder das Schlechte wählen möchte. Wenn wir diese Fähigkeit nicht haben, dann wären wir wie Roboter, die nur machen, was sie sollen. Gott möchte aber keine Roboter. Gott möchte eine Beziehung mit den Menschen haben. Gott möchte, dass jeder Mensch sich freiwillig aus freiem Willen, aus freien Stücken für ihn entscheidet. Und deswegen hat uns Gott die Möglichkeit gegeben, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Damit wir uns aus Liebe zu ihm für ihn entscheiden. Wir haben also jetzt gesehen, warum wir überhaupt in der Lage sind, an Gott zu zweifeln, nicht an Gott zu glauben. Dann bleibt noch die Frage, was sind denn so einige Gründe, warum Menschen nicht an Gott glauben, warum Menschen an Gott zweifeln? Und einen Aspekt, den ich mit euch betrachten möchte, den finden wir auch in der Geschichte des Volkes Israels immer wieder. Ich habe mir eine bestimmte Situation rausgesucht, die ich mit euch anschauen möchte. Wenn ich die Geschichte des Volkes Israels nämlich betrachte, dann fällt mir immer wieder auf, dass die Israeliten ganz schnell vergessen haben, was Gott schon alles für sie getan hat. Und das lesen wir in 2. Mose 16 in den Versen 1 bis 3. Danach brachen sie vom Elim auf. Einen Monat, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Auch hier machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Es ist gerade mal ein Monat her, dass die Israeliten aus Ägypten befreit wurden. Und ich möchte mal kurz aufzählen, was für Wunder Gott in dieser Zeit überhaupt getan hat, um die Israeliten aus Ägypten rauszubringen. Da sind zum Beispiel die 10 Plagen, die Gott an den Ägyptern ausgeübt hat, von denen die Israeliten verschont geblieben sind, damit sie überhaupt erst aus Ägypten rauskamen. 10 Plagen, die sich nicht mit Logik erklären lassen, wo Gott Wunder gewirkt hat, um sein Volk zu befreien. Da ist der Auszug aus Ägypten selber, dass Gott im Herzen des mächtigsten Mannes der damaligen Zeit, des Pharaos, bewirkt hat, dass das Volk Israel aus Ägypten ausziehen durfte. Dass ein komplettes Sklavenvolk von Hunderttausenden von Menschen einfach so ausziehen darf. Auch ein Wunder. Und dann ist da die Teilung des Meeres, wo Gott das Meer teilt, damit sein Volk durchmarschieren kann, damit sie vor den Ägyptern fliehen können und frei sind. Und er schließt das Meer hinter ihnen und die Ägypter ertrinken. Gott macht so viele unglaubliche Wunder, um Israel zu zeigen, ich bin dein Gott, ich bin mächtig, ich kann euch helfen. Das Volk Israel hat mehr als nur einmal, mehr als 10-mal Gottes Wirken gesehen. Sie haben gesehen, wozu er in der Lage ist und welche Wunder er tun kann und welche Wunder er auch tut, um sein Volk zu beschützen. Und jetzt ist es einen Monat später. Das sind keine Jahrzehnte, nicht mal ein Jahr. Einen Monat später. Und das Volk fängt an zu murren. Anscheinend hat das Volk Israel absolut kein Vertrauen in Gott, dass er sich um sie kümmert. Denn sie machen Mose und Aaron, den Führern des Volkes Israels, Vorwürfe. Ja, sogar noch schlimmer, sie fangen an, ihre Zeit in Ägypten zu vermissen. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Was hier passiert, ist für mich persönlich eigentlich ziemlich unverständlich. da ist das Volk Israel, lebt in Ägypten, wird versklavt. Sie leben als Sklaven, das ist kein angenehmes Leben. Sie leben unter erschwerten Bedingungen, sie werden unterdrückt und niedergehalten. Und nach einem Monat in der Wüste, nach einem Monat außerhalb von Ägypten mit Gott, ist das Einzige, woran sie sich noch erinnern können, dass sie Brot und Fleisch zu essen hatten. Ich persönlich liebe Fleisch, ich bin ein großer Fleischesser, aber selbst ich muss sagen, irgendwas stimmt hier nicht, wenn das das Einzige ist, woran sich das Volk noch erinnern kann. Ich möchte das Ganze mal auf unsere heutige Situation beziehen. Denn ich glaube, das Verhalten, was die Israeliten hier an den Tag legen, das ist uns auch heute gar nicht so fremd. Wenn ich euch jetzt bitten würde, eine Liste mit 10 guten Dingen und 10 schlechten Dingen zu machen, die euch im letzten Monat passiert sind, welche 10 Sachen würden euch zuerst einfallen? Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass bei mir die Liste mit den negativen Dingen definitiv als erstes voll wäre, weil ich mich dann doch nicht so sehr vom Volk Israel unterscheide. Und ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und behaupte, dass das den meisten von uns so geht. Viele unserer Zweifel und auch der Grund, warum viele Menschen gar nicht an Gott glauben, ist, dass wir übersehen oder vergessen, was Gott tut und das, wo er noch wirkt. In dem Zusammenhang möchte ich einmal Psalm 103, die Verse 1 und 2 mit euch lesen. Ein Psalm Davids. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Der Schlüssel zu diesem Problem, was wir haben, wird sogar in der Bibel hier noch genannt. Vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Es liegt also an uns, unsere Augen und unser Herz darauf auszurichten, zu sehen und zu erkennen, wo Gott überall am Wirken ist, was er alles für uns tut und diese Dinge nicht zu vergessen. Man kann zum Beispiel ein Tagebuch führen mit Gebetserhörungen, die man erlebt hat, mit guten Dingen, die man erlebt hat, wo man weiß, da war Gott am Wirken. Man kann sich gegenseitig Zeugnis geben, von Geschichten mit Gott erzählen, damit andere ermutigt werden und man selber es nicht vergisst. Was auch immer wir tun, lass es uns zu einer Aufgabe machen, das Wirken Gottes bewusst zu erleben und nicht zu vergessen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt des menschlichen Ablehnens von Gott. Und das ist der Gedanke, dass wir Gott überhaupt nicht brauchen. Und auch diesen Aspekt, den finden wir in der Geschichte des Volkes Israels vermehrt wieder. Das Beispiel, was ich nennen möchte, da steht in 1. Samuel 8. Folgende Situation. Der Prophet Samuel wurde von Gott eingesetzt, um über das Volk als Richter zu richten. Und er hat dem Volk viele Jahre lang gut und treu gedient, er hat Gott treu gedient, er hat Gottes Willen getan. Und als er alt wird, setzt er seine eigenen Söhne als Richter über Israel ein. Aber diese Söhne, über die wird nicht ganz so positiv berichtet wie über Samuel. Und infolgedessen hat auch das Volk viel zu meckern. Zu diesem Zeitpunkt ist der Auszug aus Ägypten schon viele, viele Jahre her. Aber das Wirken Gottes hat nicht aufgehört. Gott hat auch nach dem Auszug aus Ägypten noch viele Wunder getan. Er hat das Volk in das gelobte Land gebracht. Er hat dafür gesorgt, dass sie andere Völker besiegt haben, dass sie Kriege gewonnen haben, dass sie das Land einnehmen konnten. Das Volk Israel hat Gottes Wirken die ganze Zeit noch gesehen. Aber dann läuft es einmal nicht so rund und das Volk, das nimmt sich vor, wir wollen die Sache selber in die Hand nehmen. Aber ihre Lösung ist auch nicht viel besser. Und dann lesen wir in 1. Samuel 8, den Vers 5. Sieh her, sagten sie zu ihm, also Samuel, du bist jetzt alt und deine Söhne sind nicht wie du. Gib uns einen König, der über uns richtet, wie ihn alle anderen Völker haben. Wir müssen uns bewusst machen, während dieser letzten Jahrzehnte, in denen Israel das Land eingenommen hat, wurde gegen unzählige viele Völker Krieg geführt. König um König haben sich gegen Israel aufgelehnt und König um König wurden besiegt. Niemand konnte Israel aufhalten. Viele Könige haben ihr Leben verloren, weil sie versucht haben, gegen Israel zu kämpfen. Und jetzt gibt es das Problem, dass in Israel ein Führer fehlt. Und was ist die Lösung des Volkes? Sie wollen genau so einen König haben? Folgendes Beispiel für die Kinder jetzt. Stellt euch einmal vor, ihr lasst eins eurer Geschwister euer Fahrrad fahren. Das Problem ist, euer Geschwisterkind kann noch überhaupt nicht Fahrrad fahren, setzt sich aufs Fahrrad, rollt vorwärts, direkt gegen eine Wand, Fahrrad ist kaputt. Das ist erstmal eine ziemlich blöde Situation. Jetzt gibt's eine gute Nachricht. Eure Eltern kaufen euch ein niegelnagelneues Fahrrad. Und ihr seid richtig begeistert, weil das auch euer absolutes Lieblingsfahrrad ist, was ihr euch schon immer gewünscht habt. Jetzt habe ich eine kurze Frage. Wer von euch würde sein Geschwisterkind, was das letzte Fahrrad kaputt gefahren hat, mit dem neuen Fahrrad fahren lassen? Wahrscheinlich die wenigsten, oder? Und warum? Weil ihr genau wisst, wenn dieses Geschwisterkind mit dem Fahrrad fährt, dann geht das Fahrrad auch kaputt. Und genau so hätte das Volk Israel damals eigentlich auch sagen sollen, Moment mal, das mit den Königen, das hat bei allen anderen Völkern nicht funktioniert. Wir sollten uns besser auf unseren Gott verlassen, als auf irgendeinen Menschen. Aber das tun sie nicht. Sie wollen ohne Gott klarkommen, sie wollen so sein wie die anderen Völker um sie herum. Sie denken, es klappt mit einem König besser als mit Gott. Und ich verrate euch was, es klappt nicht besser. Der Prophet Samuel warnt sie davor. Er warnt sie, was passieren wird, wenn sie einen König nehmen. Er warnt sie, was passieren wird, aber das Volk hört nicht auf ihn. Und dann erlebt Israel eine jahrzehntelange Zeit, wo sie Kriege erleben, wo sie belagert werden, wo Völker das Land Israel einnehmen und das Volk unterdrücken. Und dann befreit Gott sein Volk. Er rettet sie, weil es dem Volk leid tut. Und das Volk wird wieder frei. Und was passiert? Sie machen sich einen neuen König, hören wieder nicht auf Gott. Sie werden wieder belagert und wieder eingenommen. Und das zieht sich in Kreisen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo wir uns mehr auf uns selber verlassen wollen als auf Gott. Wo wir nicht auf Gott vertrauen, sondern auf uns selber. Situationen, wo wir unsere Hoffnung vielleicht auch eher auf andere Menschen setzen als auf Gott. Wo wir etwas tun, ohne Gott mit einzubeziehen. Wo wir machen, was wir wollen, anstatt zu fragen, was Gott will. Und genau wie das Volk Israel damals, müssen wir verstehen, dass niemand, auch nicht ich selber, so groß und mächtig ist wie Gott. Und hier möchte ich noch einen Psalm zitieren, Psalm 146, die Verse 3 bis 5. Setzt euer Vertrauen nicht auf die Mächtigen dieser Welt, sie können euch nicht helfen. Sie hören auf zu atmen und kehren wieder zur Erde zurück, und mit ihnen sind alle ihre Pläne gestorben. Doch glücklich ist der, dem der Gott Israels hilft, der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. Glücklich ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Wir werden keine Erfüllung finden, wenn wir uns nach uns selber richten. Wir werden keine Erfüllung finden, wenn wir uns nach irgendwelchen Menschen richten. Wahres Glück und wahre Erfüllung finden wir nur bei dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Jetzt habe ich noch eine kleine Aufgabe für euch. Vor euch liegt hoffentlich noch euer Blatt Papier und eure Schere. Eure Aufgabe ist es jetzt, aus diesem Blatt Papier ein Kreuz zu machen. Aber es gibt ein paar Regeln. Ihr dürft das Blatt so oft falten, wie ihr wollt. Ihr dürft es auch zerknüllen, wenn ihr möchtet. Ihr dürft auch eure Schere benutzen, aber nur einmal. Und ihr dürft nur eine gerade Linie schneiden. Das heißt, keine Ecken schneiden, keine Kurven schneiden, keine Kreise oder sonstiges. Und nur einmal schneiden. Von mir aus könnt ihr auch das Blatt einmal komplett durchschneiden, aber es muss ein Kreuz dabei rauskommen. Und das Kreuz darf nur aus einem einzelnen Papierteil bestehen. Das heißt, ihr dürft nicht so schneiden, dass ihr dann irgendwie zwei Papierstückchen habt und dann haltet ihr die zusammen und dann kommt ein Kreuz dabei raus. Das geht nicht. Das Kreuz muss aus einem einzigen Papierstück bestehen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie es geht. Und sobald ich gleich den Startschuss gebe, könnt ihr das Video pausieren und euch an die Aufgabe machen. Wenn ihr die Aufgabe geschafft habt oder wenn ihr sagt, oh, ich krieg's nicht hin, keine Ahnung, wie das geht gar nicht, dann könnt ihr das Video einfach weiterdrücken. Auf die Plätze, fertig, los. So, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt eure Aufgabe nicht geschafft. Ich sage euch auch gleich warum. Wenn ihr es geschafft habt, umso besser. Manchmal kann es ziemlich frustrierend sein, wenn man nicht das kriegt, was man selber haben will. Manchmal kann man es nerven, wenn man nicht das kriegt, was man möchte. Manchmal ist man enttäuscht, wenn etwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Und auch der Glaube an Gott kann vielleicht manchmal frustrierend sein, nervend sein, enttäuschend sein, wenn man nicht versteht, warum gerade eine Sache passiert. Wenn man das Gefühl hat, in einer bestimmten Situation weiß man es vielleicht doch besser als Gott. Warum also daran festhalten? Die Antwort solltet ihr gerade basteln. Seht ihr, Gott hat vor 2000 Jahren den Menschen einen Weg gezeigt, wie sie aus dieser Krise rauskommen können. Vor 2000 Jahren hat ein Mensch namens Jesus einen langen Leidensweg auf sich genommen, wo er wurde verspottet, verhöhnt und gefoltert, damit wir als Menschen wieder Frieden mit Gott haben können. Damit wir als Menschen wieder in Beziehung mit ihm leben können. Jesus ist diesen schweren, diesen leidvollen Weg gegangen, um die Beziehung zwischen Menschen und Gott wiederherzustellen. Und Jesus hat es tatsächlich geschafft. Er hat diese Beziehung wiederhergestellt, weil er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Dieses Kreuz hier, sie symbolisiert die vollkommene Liebe Gottes zu den Menschen. Um noch einmal den Berater des Prinzen aus der Geschichte zu zitieren, Liebe kann nicht in Gefangenschaft erblühen. Und am Kreuz wurde genau diese Gefangenschaft der Sünde gebrochen und Jesus ist aus Liebe für uns am Kreuz gestorben. Vielleicht hast du diese Liebe schon angenommen. Vielleicht lebst du schon lange mit Gott. Dann mach dir bewusst, dass Gott dir immer wieder eine Chance gibt, wenn du etwas verbockst. Dass es nichts gibt, was für Gott zu schlimm ist. Besinn dich immer wieder darauf, wie groß die Liebe Gottes für dich war. Und dass Gott der Mittelpunkt deines Lebens sein sollte. Und dass du immer wieder zu ihm kommen kannst. Vielleicht bist du aber auch jemand, der noch nicht mit Gott lebt. Der die Entscheidungsfreiheit, die wir besitzen, dazu nutzt, ohne Gott zu leben. Weil du denkst, dass du ihn nicht brauchst. Oder weil du glaubst, dass es eh besser ist, ohne Gott zu leben. Was auch immer deine Begründung ist. Du darfst wissen, dieser Gott wartet auf dich. Auf dich ganz persönlich. Ich möchte dich heute dazu einladen, diesem Gott zu begegnen. Nimm dir deine Bibel in dieser Zeit, wo wir viel Zeit haben, und lese. Lese von diesem Gott. Schau dir unsere Predigtreihe an, die wir hatten über Ostern. Der Weg in die Freiheit. Lass dich darauf ein. Lass dich darauf ein, dass Gott dich verändert. Denn diese Begegnung mit diesem Gott der Bibel, der am Kreuz den Weg für dich freigemacht hat, diese Begegnung, die wird dein ganzes Leben verändern. Wenn du Fragen hast oder ein Gespräch suchst, wird in der Videobeschreibung ein Link sein, mit dem du Kontakt zu Verantwortlichen aus unserer Gemeinde aufnehmen kannst. Nimm dieses Angebot ruhig wahr. Lass dich auf diesen wunderbaren Gott ein. Ich möchte zum Abschluss beten und ich lade euch ein, mitzubeten. Wir wollen das Vaterunser beten, das Gebet, was der Herr selber uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.